Vor einiger Zeit hat sich in einer Farm in den USA, in den Rocky Mountains, folgende Szene zugetragen. Eine schöne, attraktive junge Frau betrat das große Farmhaus. Ihr Aussehen ließ vermuten, dass ihr die Welt zu Füßen liegen müsste. In einem einfachen Sessel saß ein Mann, dessen Aussehen man als das direkte Gegenteil von Schönheit bezeichnen könnte. Die Haut war im Gegensatz zu der der jungen Frau nicht glatt und rein, sondern tiefe Narben und wildes Fleisch waren zu sehen. Das Gesicht des Mannes war kaum zu erkennen. Die Nase fehlte, auch ein Auge war nicht mehr zu sehen. Haare gab es auf seinem Schädel auch nicht mehr. Doch das Verhalten der jungen Frau war erstaunlich. Sie näherte sich dem nach außen so entstellten Mann, umarmte ihn herzlich und gab ihm einen zärtlichen Kuss. Sein Äußeres, die Narben, schienen sie überhaupt nicht zu stören. Im Gegenteil, man spürte, dass sie diesen entstellten Menschen sehr liebte. Die meisten Betrachter dieser Szene fanden dieses Verhalten nicht merkwürdig. Was verbarg sich dahinter? Der entstellte Mann war der Bruder dieser Frau. Vor einigen Jahren, als beide noch Kinder waren, da hat sie im Schlafzimmer oben in ihrem Bett geschlafen. Die Eltern waren unterwegs, der Vater hackte Holz, die Mutter war in der Stadt, nur ihr Bruder war zu Hause und spielte im Freien. Aber plötzlich bemerkte er Rauch über dem Gebäude. Er rannte zurück, aber bis er das Haus erreichte, stand die obere Etage schon in Flammen. Aus dem Kamin musste Glut herausgefallen sein und hatte das Haus in Brand gesteckt. Er wusste, wenn er auf Hilfe warten würde, gäbe es keine Chance. Und so rannte er die Treppe nach oben, rannte durch die Flammen, rannte in das Kinderzimmer seiner Schwester, nahm sie hoch und trug sie zurück. Aber gerade als er den Ausgang erreichte, fiel ein brennender Balken herab und traf ihn. Sein Vater kam kurz danach zurück. Auch er hatte den Rauch gesehen. Er nahm die Tochter, den Jungen, rannte zum Brunnen und goss Wasser auf beide. Die Tochter hatte unverletzt überlebt. Aber der Sohn war durch die Flammen schwer gezeichnet. Sein Leben lang konnte man sehen, was es bedeutet hat für ihn, die Entscheidung zu treffen, seine Schwester zu retten. Und deswegen, wenn seine Schwester ihn sah, wenn seine Schwester die Narben sah, dann sah sie nicht einen entstellten Menschen, sondern sie sah die Liebe ihres Bruders, die bereit war, sich selber zu opfern, damit sie am Leben sein konnte. Der schützende Körper des Bruders hatte sie gerettet. Er hatte dagegen bis zu seinem Lebensende die Folgen zu tragen. Doch wenn er seine Schwester sah, dann wusste er, dass sich das alles gelohnt hatte. Wir feiern heute Abendmahl. Und ich glaube, dass ich nicht viel sagen muss, was diese Geschichte mit uns zu tun hat. Ich lade euch ein, Jesaja Kapitel 53 aufzuschlagen. Jesaja Kapitel 53. wo uns der gleiche Hintergrund von Jesus erzählt wird. Ich weiß, wir haben oftmals das Gefühl, die Schwierigkeit, dass wir Bibeltexte schon so gut kennen, dass sie gar nicht mehr zu uns sprechen. Und gerade Jesaja 53 ist für mich so ein Kapitel, was schwierig ist zu lesen, weil es solch eine Tiefe hat, solch eine Bedeutungsschwere. Und weil man es aber so oft schon gehört hat, dass es manchmal seine Kraft gar nicht mehr entfaltet. Ich lade uns ein, wenn wir uns jetzt lesen, versucht es zu lesen wie beim ersten Mal. Versucht dieses Kapitel, was Jesaja geschrieben hat, durch den Heiligen Geist neu in eure Herzen aufzunehmen. Jesaja 53 ab Vers 1. Aber wer glaubt dem, was uns verkündigt wurde? Wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit. Er lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wer aber kann sein Geschick ermessen? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat meines Volks geplagt war. Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war, wiewohl er niemandem Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Munde gewesen ist. So wollte ihn der Herr zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und in die Länge leben, und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben, und er soll die Starken zum Raube haben, dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebeten. Jesaja beschreibt hier prophetisch das Leiden des Gottesknechtes, das Leiden des einen, der kommen wird, um für die Sünden der vielen zu sterben. Krankheit und Leid und Schmerz und Tod für den einen bedeuten Gesundheit, Freude, Friede für viele. Es sagt sich so leicht. Ich möchte einen Moment mit euch drüber nachdenken, was es für Jesus bedeutet hat. Was hat es für ihn bedeutet? In Zeiten heute, wo wir vieles bildlich darstellen, ist es schwierig, Dinge an sich ranzulassen. Ich weiß, dass es zum Beispiel ja auch Filme gibt, wie die Passion, die das darstellen. Ich möchte sagen, dass ich den Film nicht gesehen habe und auch nicht vorhabe, ihn mir anzuschauen. Nicht zuletzt natürlich auch deshalb, weil dieser Film nicht auf dem biblischen Bericht beruht, sondern auf der Vision einer katholischen Heiligen, die Visionen hatte und deswegen eher eine katholische Sichtweise dargestellt wird. Ich habe aber den Bericht eines Arztes gelesen, der beschreibt, was damals bei einer Kreuzigung passiert ist. Und ich möchte einige Dinge aus diesem Bericht mit euch teilen, weil ich glaube, dass es etwas mehr uns eine Vorstellung geben kann. Wenn wir den biblischen Bericht lesen, dann ging Jesus nach dem Abendmahl, das Mahl, das wir heute zusammen feiern werden, das er eingesetzt hat zu dieser Gelegenheit, in den Garten Gethsemane. Er betete dort. Und der biblische Bericht sagt uns, dass er Blut geschwitzt hat. Lange Zeit wurde das nicht ernst genommen. Aber heute weiß man in Situationen von extremer psychischer Belastung, dass die Haut so brüchig wird, dass die kleinen Äderchen platzen. Das heißt, wir merken hier, in welcher Situation Jesus war innerlich, welche innere Angst er gehabt hat, wie sehr er innerlich davor zurückgeschreckt hat. Und wir merken auch schon, in welcher Situation sein Körper war. Wir lesen dann, dass er gefangen genommen worden ist und dass er gegeißelt wurde. Diese Geißelung fand aus einer Peitsche aus Lederriemen mit eingearbeiteten Metallkugeln statt. Die Metallkugeln sorgten für blaue Flecken und Blutergüsse. Die scharfen Knochenstücke, die ebenso in die Lederriemen eingearbeitet worden sind, haben daraufhin die Haut aufgerissen und die Blutergüsse freigelegt. 40 Peitschenhiebe würden einen Mann töten. Deswegen waren damals 39 Peitschenhiebe das normale Urteil. Das heißt, nach einer Geißelung sah man vom Rücken bis zu den Oberschenkeln offenes Fleisch, zuckende Muskeln, Adern freiliegen und die Knochen. Infolge des Blutverlustes raste das Herz, das weiterhin versuchte, die Durchblutung aufrechtzuerhalten. Der Blutdruck fiel, es kam schließlich oft zu Ohnmacht. Das, was wir lesen, wenn Jesus das Kreuz getragen hat. In diesem Zustand befand er sich, deswegen war es ihm nicht möglich, das Kreuz weiterzutragen. Schließlich, durch den Flüssigkeitsverlust, kam es oft auch zu Nierenversagen. Ein sehr, sehr starker Durst als Ausgleich dieses Flüssigkeitsverlustes. Das war es, als Jesus zum Kreuz ging. Deswegen sagt er auch am Kreuz, dass er Durst hat. Als er schließlich ans Kreuz genagelt wurde, hat man ca. 12 cm lange Nägel in die Handgelenke, das heißt unterhalb der Hände. Die Hände hätten das Gewicht nicht getragen, deswegen wurden die Nägel an dieser Stelle fixiert. Dabei wurde der Medianusnerv zerstört. Ihr kennt das Gefühl, wenn ihr euch den Ellenbogennerv einklemmt. Das gleiche Gefühl kam nur dauerhaft, wenn dieser Nerv getroffen wurde. Der Schmerz, wenn das Kreuz dann aufgerichtet wurde, war so brutal, dass die Römer dafür ein neues Wort erfunden haben. Excruciare, aus dem Kreuz heraus. Der gleiche Schmerz kam noch einmal, als die Nägel durch die Füße getrieben worden sind. Wenn das Kreuz aufgerichtet wurde, wurden die Schultern ausgekugelt. Die Arme dehnten sich um bis zu 10 cm. Der Tod schließlich, für jemanden, der am Kreuz hängt, kommt langsam durch Ersticken. Warum? Der Druck auf dem Brustkorb ist so schwer für den, der am Kreuz hängt, dass er das Zwerchfell in eine Lage bringt, wo Ausatmen unmöglich ist. Deswegen muss man sich auf die Füße abstützen und aufrichten, um ausatmen zu können. Dann kann man sich für einen Moment wieder zurücklehnen und kann erneut einatmen, nur um schließlich wieder unter extremem Schmerz sich neu aufzurichten, um neu ausatmen zu können. So lange, bis keine Kraft mehr da ist, sich aufzurichten. Deswegen brach man Kreuzigungsopfern, wenn sie sterben sollten, die Beine, weil sie sich dann nicht mehr aufrichten konnten, weil sie dann innerhalb weniger Minuten erstickten. Das ganze Aufrichten aus den Füßen ist extrem schmerzhaft, der Rücken offen durch die Geißelung, der Rücken reibt am Holz. Und sie kann sich kaum vorstellen, wie jeder Atemzug Qualen verursacht. Der Kohlenstoffgehalt im Blut nimmt dadurch zu. Es kommt zu unregelmäßigem Herzschlag, Herzversagen schließlich. Vorher haben wir noch eine erhöhte Herzfrequenz und eine Flüssigkeitsansammlung in den Membranen des Herzens. Deswegen, als der Speer in das Herz getrieben wurde, schreibt Johannes, dass Wasser und Blut herausfloss. Genau aus dem Grund. Die Römer waren damals Experten im Umbringen von Menschen. Sie hafteten mit ihrem eigenen Leben dafür, dass die Opfer tot waren. Jesus lief seinem Verräter bewusst in die Arme. Er wusste genau, was auf ihn zukam. Er hätte jederzeit gehen können, schon bevor Judas kam. Er hätte einen anderen Ort suchen können. Er hätte jederzeit Engel zu Hilfe rufen können. Doch er lief seinem Verräter bewusst in die Arme. Er wehrte sich nicht bei der Verhaftung. Er setzte sich freiwillig dieser Tortur aus. Und wir wissen, der körperliche Schmerz war für Jesus nicht das Schlimmste. Im Gegensatz zum katholischen Verständnis sehen wir, dass es biblisch nicht entscheidend war, dass Jesus mehr körperliche Qualen litt als jeder Mensch zuvor oder danach. Sondern die eigentlichen Qualen, die Jesus hatte, war die Sünde, die auf ihm lag. Die Sünde, weswegen er all diese Qualen durchlitt, ohne die Gegenwart seines Vaters zu spüren. Und die Gedanken, die am schwersten waren, war, dass er in diesem Moment nicht wusste, ob die Sünde nicht doch so groß sei, dass sie ihn vielleicht auf ewig vom Vater trennen könnte. Warum? Warum hat Jesus nicht nur diese körperlichen Qualen freiwillig auf sich genommen, sondern auch das Risiko der Trennung vom Vater, weil es der einzige Weg war, mit der Sünde fertig zu werden. Weil es der einzige Weg war, dass ich einmal auf der neuen Erde sein kann. Weil es der einzige Weg war, dass du einmal auf der neuen Erde sein kannst. Es gab keine andere Möglichkeit. Es ist die Liebe des Schöpfers, der nicht ohne seine Geschöpfe leben möchte. Wenn wir heute Abendmahl feiern, wenn wir Brot und Wein als Symbol für Jesu Leib und Jesu Blut zu uns nehmen, dann sagen wir, dass dieses Opfer, dass dieses Leid, was Jesus auf sich genommen hat, wegen mir geschah, dass ich verantwortlich bin, dass Jesus das auf sich nehmen musste. Dass es meine Fehler, meine Lieblosigkeit anderen Menschen gegenüber, meine Übertretung des Gesetzes war, wegen der Jesus das auf sich nehmen musste. Was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für mich persönlich? Zum einen weiß ich mich angenommen. egal was ich getan habe oder egal was mir zustößt, weiß ich, dass jemand da ist, der mich liebt und der bereit ist, das Äußerste zu tun für mich. Kein Psychologe kann mir das geben. Nichts anderes in dieser Welt. Deshalb werden wir von allem anderen Brot wieder hungrig. Aber dieses Geschehen klärt ein für alle Mal die Frage, ob Gott mich liebt. Zum Zweiten macht es mich auch demütig. Wegen mir muss dein unschuldiges Wesen so etwas auf sich nehmen. Ich bin daran schuld. Das scheint der Gegenteil von Punkt 1 zu sein. Aber dass Jesus es auf sich genommen hat, war ein Geschenk. Es war keine Pflicht für ihn. Er hätte eine andere Möglichkeit gehabt. Aber er gibt dieses Opfer mir als Geschenk. Ich habe es nicht verdient. Und der dritte Punkt ist, es hat Auswirkungen auf mein Verhältnis zu meinen Mitmenschen. Auch mein Gegenüber ist jemand, für den Jesus das auf sich genommen hat. Auch mein Gegenüber ist jemand, für den Jesus diese Ungerechtigkeit auf sich genommen hat. Wie kann ich dann sagen, dass mir dieser Mensch egal ist? Wie kann ich dann sagen, dass dieser Mensch es nicht verdient hat? Wie kann ich achtlos an dem vorübergehen, der in Jesu Augen solch einen Wert hatte, dass Jesus das für ihn getan hat? Wie kann ich sagen, dass ich anderen Menschen nicht vergebe, wo Jesus alles getan hat, damit ihnen vergeben werden kann? Wie kann ich denken, dass ich besser oder wichtiger bin als er? Die Male seines Leidens wird Jesus in Ewigkeit tragen. Wir werden in Ewigkeit die Wundmale in seinen Händen und in seiner Seite sehen. Es wird das Einzige sein, was übrig geblieben ist von der Sünde auf dieser Welt. Aber ich glaube, dass wenn ich einmal vor Jesus stehen werde und Jesus in seine Hände sieht und mich ansieht, dass Jesus sagen wird, es hat sich gelohnt. Und dass er das zu jedem von uns sagen wird. Es hat sich gelohnt, denn du bist dabei. Herr Jesus, Dank dafür, dass du alles getan hast für uns. Hab Dank dafür, dass du alles getan hast, was möglich war für dich, um uns zu erlösen. Herr, du weißt, dass wir so oft versucht sind, so darüber nachzudenken, dass wir sagen, gut, wenn du das oder das noch tust in unserem Leben, dann sind wir bereit, dir ganz zu folgen. Herr Jesus, vergib uns diesen Egoismus. Vergib uns, wo wir dir Vorschriften machen wollen, wie du unser Leben zu führen hast. Hilf uns, Herr Jesus, wenn wir heute Abendmahl feiern, dass wir unser Leben ganz dir zur Verfügung stehen. Dass wir dir die Erlaubnis geben, unser Leben zu führen, wie du es führen möchtest. Du hast bewiesen, wie sehr du uns liebst. Du hast alles getan, was du konntest. Hilf uns, dass wir unser Leben dir ganz weihen, dass wir nichts zurückhalten, dass wir nicht von dir noch weitere Dinge erwarten, um zu sehen, ob du uns auch wirklich liebst, sondern hilf, dass unsere Herzen dir gehören, von jetzt an bis in Ewigkeit. Amen.